Also aufgepasst. Aufgepasst, Einbrecher, Philipper 3, Verse 1 bis 11. Das ist der Text der Predigt heute. Ich habe hier so viele Brillen, die muss ich mal... Eine zu viel. Aber ich brauche sie jetzt, weil ich aus der Bibel vorlese. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Vielleicht war das jetzt gerade eben das Wort für euch. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck. Wenn ich bloß Christus habe, zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Es ist Abend, ihr genießt euren Feierabend und wie so oft schaltet ihr einen Fernseher an. Es läuft ein Krimi, ihr freut euch, müsst dann aber feststellen, ach, wieder mal eine Wiederholung. Schon 3-mal geguckt, ganz schön dumm. Man ist verärgert. Können die nicht mal was Neues bringen? Die Bibel ist auch nicht anders, wir haben es vorhin schon gehört, dass Sätze immer wieder vorkommen. Übrigens der Satz, fürchte dich nicht, kommt weit häufiger vor. Ich habe mir sagen lassen, 364 Mal, fürchte dich nicht. Das ist auch ein gutes Wort, vielleicht das Wort für dich auch heute kann sein, fürchte dich nicht, wenn es so oft gesagt wird. Die Bibel ist nicht anders, da gibt es ständig Wiederholung. Zum Beispiel eben das, was wir gerade eben gehört haben. Vor allem, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer das Gleiche zu schreiben, wird mir nicht lästig. Euch aber macht es sicher. So schreibt der Paulus. Und in dem Brief, allein in diesem kleinen Brief, 17 Mal schreibt er von der Freude. Ständig wiederholt er das. Warum? Haben wir alle schon längst geschnallt, oder? Ja, weil es nicht um Unterhaltung geht. Es geht heute auch nicht, es geht nicht um Routine, dass ihr heute hergekommen seid, und es geht nicht um Unterhaltung, dass ihr heute hergekommen seid, sondern es geht um Lebenshaltung, um eure Lebenshaltung, eine Lebenshaltung der Freude. Da scheint Paulus sehr wichtig zu sein, das ist Gott wichtig. Darum sollte es uns wichtig sein. Die Freude, die ist so ungeschützt, so zart. Es gibt so viele Einflüsse, die die Freude rauben wollen. Wenn wir nur genug darüber nachdenken, die Freude, die wir deswegen haben, weil wir zu Gott gehören, weil wir zu seinem Volk, zu seiner Familie gehören. So viele Einflüsse, die uns diese Freude rauben wollen. Es gibt Einbrecher, vor die man diese Freude schützen muss. Wir schützen alle unsere Wohnungen, wir haben alle ein Schloss und das machen wir dicht abends. Viele haben dann noch mal extra doppelt und dreifach gesicherte Terrassentüren und was dergleichen mehr gibt. Vielleicht ein Safe in der Wohnung, wo die Wertsachen und Dokumente gelagert werden. Haben wir auch ein Safe für die Freude? So wie man eben die Terrassentür oder das Küchenfenster sichern kann, können und sollen die Christen auch die Freude sichern. Und ich meine, wir können hier eine dreifache Sicherung erkennen. Erstens, sich gegen etwas sichern, was manchem vielleicht so vom Begriff her ein bisschen unbekannt ist oder wo es fraglich ist, was bedeutet das eigentlich? Sich gegen Gesetzlichkeit wehren. Ich will es schon mal so sagen, Gesetzlichkeit ist viel gefährlicher, als ihr denkt. Gesetzlichkeit klingt fromm, klingt religiös, aber sie kann die Freude restlos kaputt machen. Sie kann sogar Gemeinden vernichten, sie kann sie innerlich aushöhlen oder erstarren, verholzen. Was vorher schön grün wird, wird zu Holz, totes Material. Jetzt die Definition von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit Gesetzlichkeit heißt nicht, dass ich Gottes Gebote halte. Das haben wir hoffentlich verstanden und das ist klar. Mit Jesus leben heißt Frucht bringen und heißt auch auf ihn hören, das tun, was er möchte von uns. Gesetzlichkeit heißt, ich ersetze eine Beziehung durch Regeln. Ich ersetze eine Beziehung durch Regeln. Wir können auch in unserem zwischenmenschlichen Bereich Beziehung durch Regeln ersetzen. Zum Beispiel unsere Ehebeziehung. Wie wäre es, wenn ihr die Beziehung durch Regeln ersetzt? Also ihr schreibt euch auf, was mein Ehepartner von mir erwartet. Und dann macht ihr das alles, Punkt für Punkt. Und am Abend könnt ihr sagen, alles erledigt. Bin ich ein toller Ehemann? Nee, das ist keine Ehe. Das ist ein Punktesammeln. Gesetzlichkeit heißt Beziehung durch Regeln ersetzen. Im Neuen Testament gab es eine Richtung, die nannten sich die Judaisten, die sagten, ja, das ist ja ganz gut, wenn Heiden zum Glauben kommen, da freuen wir uns ja alle mit. Aber das reicht nicht. Man muss dann auch das ganze Gesetz halten, was im vorderen Teil der Bibel steht, im Alten Testament. Also zum Beispiel die Sabbatgebote und die Männer müssen beschnitten werden, wenn es nicht vorher erfolgt ist, weil sie Heiden waren. Es gibt Essensbestimmungen, eine ganze Menge, das füllt Bände. Paulus war ein friedlicher Mann. Aber wenn er auf solche Leute stieß, dann flogen die Fetzen. Ganz überraschend, viel mehr als bei anderen Fehlentwicklungen in der Gemeinde, da flogen die Fetzen. Im Philipperbrief in unserem Abschnitt hieß es ja am Anfang, hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Hunde sind ja ganz nette Tiere. Also es gibt so kuschelige Hunde, ja sehr flauschig und irgendwie tut keiner Fliege was zu Leide. Fallen uns bestimmt auch Hunde in der Gemeinde hier bei uns ein, Leute, die solche Hunde haben oder auch kleine so Schoßhunde. Aber wenn Paulus hier von Hunden spricht, dann sind das ja, so die richtig wilden Hunde, die damals die Straßen unsicher gemacht haben, wilde Aasfresser, die auch Menschen angriffen, kleine Kinder besonders. Und das waren keine Hütehunde, die aufpassten, dass kein Einbrecher kam, sondern im Gegenteil, die Hunde waren die Einbrecher und die sich ein Lamm geschnappt haben oder sonst ein kleines Tier. Wenn jemand sagt, du Hund, dann ist das nicht wie, ja, so ein verstecktes Kompliment, wenn man sagt, du Hund, ja, du Schlitzohr, hast es drauf, sondern wirklich ein ganz, ganz schlimmer Vorwurf. Die Sicherung vor diesen Hunden, vor der Gesetzlichkeit ist, lebe täglich aus der Gnade. Lebe täglich aus der Gnade. Die Gnade ist die Kraft Gottes, die kommt. Sie befestigt die Beziehung, sie stärkt die Freude. Lebe aus der Gnade. Gnade ist der Schlüssel zur Freude. Beide Worte, Gnade und Freude, haben in der griechischen Sprache, also in der Sprache, in der uns das Neue Testament überliefert ist, die gleiche Wurzel. Gnade, Charisma, kennen wir, und Freude, Chara. Die gleiche Wurzel. Sie sind Geschwister. Beide Worte haben dieselbe Wurzel. Gnade ist das, wodurch Gott alles in unserem Leben tut, was da passiert an Veränderung, wo wir getröstet werden, wo das so ist, wie wenn eben so ein durstiger Hirsch Wasser trinkt. Da kommt Gnade in unser Leben hinein, Freude. Paulus selber war früher das absolute Gegenteil gewesen. Er hat gar nicht aus der Gnade gelebt, sondern aus eigener Kraft. Und er hat den Weg der Gesetzlichkeit ausprobiert. Er schreibt, ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin, also der Stamm, der den ersten König hervorgebracht hat in Israel, nämlich Saul, sein Namensvetter hier. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren, also null Migrationshintergrund hier. Astrein. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich mir nichts vorzuwerfen. Gesetzlichkeit. Beispiele für Gesetzlichkeit. Das erste Beispiel ist der Glaube an Rituale. Wenn du an Rituale glaubst und wenn dich das froh macht, weil du bestimmte Rituale eingehalten hast, wenn du versuchst, da deine Freude und deine Zuversicht dran festzumachen, dass du eben zu Gott gehörst und dass alles sicher ist, dann bist du schon auf dem falschen Dampfer. Im Alten Testament Neues Testament, im Fall von Paulus, war es der Glaube an die Beschneidung. Dabei war die Beschneidung ja das Zeichen, dass Gott die Israeliten befreit hat. Heute kann man an die Taufe glauben, in der Meinung, dass das Einhalten der Taufe irgendwie rettet. Ja, wenn du getauft bist, ist alles wunderbar. Obwohl die Taufe ja aussagt, Christus ist für mich gestorben. Und er nimmt mich hinein in die Gnade und er vergibt mir. Ich kann mit ihm sterben und neu auferstehen. Das sagt doch die Taufe aus. Oder Abendmahl. Oder ich komme Sonntag für Sonntag in Gottesdienst. Die Kindersegnung. Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Die formale Mitgliedschaft zu einer Gemeinde. Es ist seltsam, manchmal kommen Mitglieder jahrelang nicht in Gottesdienst. Viele Jahre. Fragen auch nicht nach, was passiert oder was macht der und der gar nichts. Und dann wird gefragt, und wie ist es mit deiner Mitgliedschaft? Ja, meine Mitgliedschaft, die muss ich unbedingt haben. Das ist ganz wichtig und wehe, ihr nehmt sie mir weg. Das darf nicht sein. Da mache ich ein Fragezeichen hinter. Was ist das für eine Haltung? Das zweite ist, Glaube an die fromme Herkunft. Paulus stolz darauf, dass er ein Benjaminit ist, die Elite in Israel, seiner Meinung nach. Keiner wird Christ, weil er in der sechsten Generation Baptist ist. Oder wenn ihr eine andere Konfession habt, dann setzt er was anderes ein. Drittens, Glaube an Regeln. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass sich Gottes Gesetz eingehalten, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Regeln. Das waren Leute, die Eier nicht gegessen haben, weil sie am Sabbat gelegt wurden. Ungelogen. Leute, die sich nicht ihren Mückenstich gekratzt haben, weil das könnte Arbeit sein am Sabbat. Oder es gab ein Verbot, am Sabbat in den Spiegel zu schauen, weil es könnte sein, dass man dann ein graues Haar entdeckt und es sich auszupft. Auch Arbeit. Viertens schließlich, Glaube an den eigenen Glaubenseifer. Heute sagen sich Christen, vielleicht ich lese die Bibel einmal im Jahr, ne? Ich missioniere, ich gehe immer in die Gemeinde, alles gut und schön. Aber wenn ich mein Vertrauen daran hänge, wenn ich sage, deswegen ist alles gut, dann ist was verkehrt. Dann ist gar nichts gut. Verkehrt ist der Gedanke, dass es bei Gott Punkte gibt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Freu dich dran. Freu dich einfach mal daran, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Nimm dir mal Zeit einfach nur dafür. Brauchst gar nicht viele Sätze machen, so viel sagen im Gebet oder so. Freu dich einfach dran. Paulus schreibt im Römerbrief, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also nicht die ganzen Regeln, die man daran festmachen kann. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, zweiter Bereich, zweite Sicherung, da gehen wir mal weiter. Wichtiges unter die Lupe nehmen. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Der Vers dazu vom Paulus. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Hier steht Dreck und es ist falsch übersetzt. Aber ich habe mich nicht getraut, das richtig zu übersetzen. Weil das Wort, was hier richtig eigentlich stehen müsste, ist das Wort mit Sch. Paulus hat sich nicht gescheut, das so klar reinzuschreiben in seinen Brief. Das, was bei der Verdauung hinten bei rauskommt, genau das ist es. Alles andere, Sch. Behalte deine Prioritäten im Auge. Lernen wir, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Na klar, gehört auch viel Unwichtiges zu unserem Leben dazu, so ist es eben. Aber es ist doch so wichtig, das Unwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden. Denn manchmal ist das Unwichtige ein Hochstapler und spielt die erste Rolle in unserem Leben. Wäre doch schade, wenn man die Freude verliert, weil man nur noch auf der Jagd nach unwesentlichen Sachen ist. Sportlichem Erfolg, ganz viel Geld, wie auch immer. Jesus sagt, Besitz und Macht ist nicht so wichtig. Das kann man haben und ist doch unglücklich. Hier fehlt ein Vers, den möchte ich euch sagen. Lukas 12, Vers 15. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Kaufen ist ein Tauschgeschäft. Ich gebe etwas und kriege etwas wieder dafür. Unser Leben ist voller Tauschgeschäfte. Im Grunde genommen bei jeder Entscheidung mache ich ein Tauschgeschäft. Ich gebe etwas und bekomme etwas. Oder ich nehme etwas und gebe etwas dafür. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht nehmen und nichts geben. So funktioniert das Leben nicht. Und das weiß Paulus auch. Er muss etwas aufgeben. Er muss seine Gesetzlichkeit aufgeben, dass das so toll ist, dass er Benjaminit ist und weiß der Fuchs noch was so alles. Wenn er Christus haben will, dann muss er alles andere drangeben. was bekommen wir wieder? Die gute Nachricht ist, wir bekommen viel mehr, als wir geben. In jedem Fall viel mehr. Gesetzlichkeit ist Müll, aber Leben in Christus ist Schatz. Ein Lied bringt das zum Ausdruck. Da heißt es, er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür. Ein gutes Gewissen. Du gibst das alte Leben und hast es noch nie so gut gehabt im Leben. Du gibst die Sorgen und bekommst Kraft. Du gibst Frust und Enttäuschung und bekommst Sinn und einen Daseinszweck. Du gibst deinen Platz in der Hölle und kriegst einen Platz im Himmel. Das ist ein guter Tausch, ein sehr guter Tausch. Viele plagen sich mit der Entscheidung für Jesus. Und das hängt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, horch mal in die Reihen, damit zusammen, dass du keine Lust hast, das herzugeben, wo du spürst, das muss ich hergeben. Im Tausch für das andere. Was ist es? Frage dich selbst. Ist es die Sache wert? Träume korrigieren. Mit Jesus zusammen durch dick und dünn gehen, ihn dabei immer besser kennenzulernen. Was können wir uns Besseres wünschen? Wir haben es ja in den Liedern auch schon gesungen. Da kommt Freude auf. Eine Freude, die durch Leid und Tod sogar noch tiefer wird. Sonst verschwindet Freude immer, wenn Leid aufkreuzt oder Tod. Hier gewinnt sie an Tiefe. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und sein Tod mit ihm sterben. Das Ziel von Paulus ist, Jesus immer besser kennenzulernen. Und das kann ich gar nicht laut und gar nicht deutlich genug sagen. Ganz wichtig, Jesus kennenlernen ist kein einmaliges Ereignis und dann ist es gebongt. Dann ist es abgeschlossen. Es ist etwas ganz Persönliches. Und es wächst. Es kann wachsen. Ein Leben lang. Es ist etwas, das nicht allein übereinkommt. Es setzt ein Wollen voraus. Paulus schreibt, ich will. Ich will. Ihn immer besser kennenlernen. Also die Sicherung 3, die sich daraus ergibt, lerne Jesus immer besser kennen. Ohne Erkenntnis Jesu kommt keine echte Freude auf. Spaß, ja, ein erhabenes Gefühl vielleicht, aber keine Freude. Dann nützt es auch nichts zu nörgeln oder anderen die Schuld zu geben an der eigenen Misere. Jesus immer besser kennenzulernen, wie soll das gehen? Was sind die Voraussetzungen? 1, Zeit. Natürlich denkt jetzt jeder, na, was wird der Klaus wohl sagen? Na klar wird er auf die stille Zeit zu sprechen kommen, wie immer. Oder? War das das? Ja klar, ist ja auch eine tolle Sache. Und auch Gottesdienst im Übrigen, zum Gottesdienst zu gehen. Unvermeidlicher Hinweis, ist auch so. Aber ist das dann auch schon Zeit, die wir Gott geben, die wir Jesus geben, dass wir ihn besser kennenzulernen? Habt ihr ihm Zeit gegeben, dass ihr in den Gottesdienst gekommen seid? Ist das bei dem Stress, den wir immer haben, das ist immer gar nicht so leicht. Die Frage ist doch, wie kann ich im Gottesdienst, wie kann ich in der stillen Zeit Jesus besser kennenlernen? Würdet ihr nach dem Gottesdienst sagen, ich habe Jesus besser kennengelernt? Sehr toll. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden, die geht so, viele kennen sie auch, aber ich lese sie trotzdem vor. Ein Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könne. Er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich liebe, dann liebe ich. Dann fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir doch auch. Aber was machst du darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich und immer so weiter. Und wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch. Er aber sagte zu ihnen, Nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Wie oft geht es mir, ich muss mich selber fragen, oft geht es mir in meiner stillen Zeit so, dass ich stille Zeit mache und bin schon bei dem, was danach ist. Es könnte ja sein, dass ihr hier jetzt sitzt im Gottesdienst, aber ihr denkt schon an heute Nachmittag. Oder was es zu essen gibt oder irgendetwas. Das, was wir tun, müssen wir auch tun. Wenn wir uns mit Jesus treffen, treffen wir uns mit Jesus. Ich habe letzte Woche einen Gebetsspaziergang gemacht und ich habe gar keine Fürbitte oder irgendetwas, keine innere Liste gehabt, sondern ich habe mir vorgenommen, ich will mich einfach freuen darüber, dass ich Gottes Kind bin. Und es war eine super gute Zeit. Haben wir wirklich Zeit für Gott? Oder sind wir, wenn wir bei Gott sind, in Wirklichkeit schon woanders? Kein Wunder, wenn wir Jesus noch nicht besser kennen. Blenden wir das, was danach kommt, einmal aus. Jetzt und hier ist Jesus. Er ist jetzt hier. Das Zweite ist Kommunikation. Hören können wir ganz schlecht. Reden können wir schon ein bisschen besser. Aber reden wir auch mit Jesus. Und das Dritte, Vertrauen. Beziehungen haben immer ein Fundament. Eure Ehebeziehung, Beziehung zu euren Kindern oder zu euren Eltern, je nachdem, hat ein Fundament. Und dieses Fundament ist Vertrauen. Vertrauen kann man nicht befehlen. Vertrauen ist etwas, was wächst oder auch zerbricht. Wenn es wächst, dann wächst es langsam, dann wächst es kontinuierlich. Es wird oft übersehen und doch ist es ein ganz wichtiges Vitamin. Ohne Vertrauen keine Beziehung. Die schweren Zeiten, die zwei miteinander durchleben, ein langes Leben hindurch, zwei Ehepartner, Mann und Frau, gerade diese schweren Zeiten sind es, die das Vertrauen stärken und das Fundament. Je mehr Probleme wir mit Jesus durchstehen, umso mehr wächst unser Vertrauen. Aus dem Text wird deutlich, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Da ging es ihm gar nicht gut. Das ist eine schwierige Situation. Ein großes Problem, ein sehr großes Problem. Und er hat fast schon alles durch in seinem Leben an schwierigen Situationen. Was man sich nur alles an Schwerem denken kann, Krankheiten, ungerecht behandelt, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, Schiffbruch erlitten, alles Mögliche. Was ihm noch fehlt, ist Sterben. Aber er ist bereit. Er will Jesus noch besser kennenlernen. Er will Vertrauen lernen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin eigentlich noch nicht bereit. Da kann ich nur das betrachten und sagen, oh, ja, also da kann man vielleicht sich nach ausrichten oder vielleicht wird es irgendwann mal so sein. So weit bin ich noch nicht. Aber in letzter Konsequenz geht er seinen Weg, weil es geht um die Freude. Er weiß, wenn ich mit ihm durch dieses Tor des Sterbens gehe, dann breche ich durch zur Freude, zur endgültigen Freude. Es geht um die Freude an diesem Morgen. Es fehlt nicht an Einbrechern, die uns nicht gönnen, dass wir diese Freude haben, dass ihr jetzt diese Freude habt, vielleicht auch wenn ihr nach Hause geht. Hat sich schon die Gesetzlichkeit eingeschlichen in deinem Leben und du zählst die Punkte für die Leistung, die du erbracht hast, dadurch, dass du immer kommst in die Gemeinde, dadurch, dass du dein Schärflein beiträgst. Gott liebt dich an den schlechten Tagen, wo du sagst, mir ist gar nichts gelungen, genau wie an den guten Tagen. Seine Liebe ist einfach bedingungslos. Machen sich bei dir falsche Prioritäten am Safe zu schaffen, dann ist es vielleicht dran, dass ihr neu nach wichtig und falsch sortiert. Nee, wichtig und unwichtig sortiert, nicht nach wichtig und falsch. Nach wichtig und unwichtig sortiert und den wichtigen Dingen im Leben die Vorfahrt gebt. Habgier ist ein Beispiel für falsche Prioritäten. Es gibt noch ganz andere mehr. Wir sind dazu da auf der Welt, um Jesus kennenzulernen, ihn noch besser kennenzulernen. Dafür sind wir gemacht. Das zu ignorieren hieß, die Freude an der verkehrten Stelle zu suchen, an der falschen Quelle anzudocken, die nur bitteres, salziges Wasser hergibt. Es fängt an bei einer Entscheidung, bei einem Ich will. Zeit, Kommunikation und Vertrauen sind die Zutaten dafür. Willkommen zur Freude. Amen.